Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast heute ist und kann vieles. Mehrfach ausgezeichnete Musikkabarettistin, ausgebildete Jazzmusikerin, Entertainerin, Cartoonzeichnerin, Chaoshüterin und Antidiva. Wir werden heute also gar nicht erst Schubladen aufziehen. Wir springen ins Volle mit Anna-Maria Vogt, vielen wahrscheinlich besser bekannt als Anna Mateur, die zuletzt auch in der Fernsehserie Eldorado KDW als Sängerin Anna zu sehen war. Guten Morgen nach Dresden.
Guten Morgen nach Berlin.
Anti-Diva, so nennt sie ihre Agentur. Warum lieber Anti als Diva?
Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich durch die Off-Szene entstanden, dass man nicht von oben kam, sondern eher von unten. Das ist eher so ein Understatement, auch so ein bisschen Underdog-mäßig. Aber das kann man ja schnell ändern. Ne? Ich kann auch die Diva rauslassen, wenn es sein muss.
Wollte ich gerade sagen, ich habe das Gefühl, so glamourös zumindest, was ich jetzt mit einer Diva verbinde, das können Sie auf jeden Fall auch.
Ja, aber das ist natürlich immer dieses Augen auf Halbmast stellen und so ein bisschen so sexy und geheimnisvoll, das liegt mir weniger.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Kabarettistin und Musikerin Anna Mateur, die eigentlich Anna-Maria Vogt heißt. Vielleicht können wir vorneweg kurz klären, ihren Künstlernamen, den haben Sie einem Auftritt als Stangentänzerin zu verdanken, ja?
Ja, das war mein allererster Auftritt als Anna Mateur. Ich sollte eine vierabende Mitternachtsshow machen und ich wusste noch nicht, was ich mache. Und es war so ein Schaubudensommer hier in Dresden. Das ist so ein Varieté-Festival. Und da bin ich irgendwann mal in der Neustadt die Straße lang gegangen. Wir hatten einen Laden, da tanzte eine Halbnackte auf der Glasfläche. Und mein Sohn war damals 3 und fragte: Mama, was macht die Frau? Es war noch recht hell im Sommer. Und da habe ich gesagt, die tanzt. Und da dachte ich, das ist doch perfekt für eine Mitternachtsshow. Ne? Und da waren überall auf dem Platz Gerüststangen. Und dann habe ich eine mit silbernem Gaffer abgeklebt und habe mir so eine Schüssel mit Mehl hingestellt. Habe dann zwischen den Brüsten, zwischen den Beinen ein bisschen Mehl, also Magnesium natürlich, gestaubt und habe dann das Kampfgericht gegrüßt. Ich habe ja viel Katharina Witt geschaut als Kind auch und so Leichtathletik. Und dann bin ich da im Dreierhaupt an die Stange und habe dann amateurhaft animiert. Keiner wusste, dass ich Sängerin bin. Das war direkt nach dem Diplom und ich hatte auch noch keine eigene Band, kein eigenes Programm. Das war einfach so ein schauen wir mal.
Aber auf jeden Fall bewundernswert im Dreierhopp an die Stange. Also ich hätte es wahrscheinlich gerade mal 5 Zentimeter hoch geschafft oder sowas.
In Kletterstange hatte ich eine 1 und in Balken auch, war ich auch ganz gut. Und jetzt kriege ich das Gewicht, die Stange nicht mehr hoch, aber ich weiß noch, wie es ging. Also uns hat viel Spaß gemacht. Dann habe ich das halt Gaga-Dance genannt und Reizüberflutung. Und mein sehr guter Freund Hans Petzold hat mich dann als Flutopfer am Klavier begleitet.
Genau. Ja, ein größeres Publikum, das hat sie wahrscheinlich als letztes nicht an der Stange erlebt. Wir haben ja auch gerade gehört, das ist schon länger her, sondern in Eldorado KDW, dieser Serie in der ARD, da waren sie als Sängerin Anna in dem Club Eldorado zu sehen. Die Serie, die spielt in den 20ern, vielleicht nochmal als Erklärung. Und dieser Club, der steht für Emanzipation und Diversität in dieser Zeit. Ein Safe Space, der dann irgendwann von den Nazis zerstört wird. Diese Anna aus der Serie, die trägt ihren Namen, ihren Vornamen, ist auch Sängerin. Gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten mit der Künstlerin Anna Mateur von heute?
Wir haben ein ähnliches Feindbild, was heißt Feindbild? Also ich bin auch gegen Nazis. Ne? Ich bin nicht lesbisch, aber ich bin absolut für Diversität. Das heißt, ich bin dafür, dass wenn ich jetzt hetero bin und auf die Welt komme und sage, so kenne ich mich und so muss es sein, ich bin ja nicht die Norm für alle. Insofern, und dann bin ich auch auf jeden Fall immer gleichberechtigt, mit gleichberechtigten Eltern aufgewachsen. Also meine Eltern waren beide, können beide Fliesen legen, können beide Badschränke bauen und beide kochen und sich um Kinder kümmern. Und das kenne ich nicht anders. Wir sind 2 Jungs, 2 Mädchen. Ja, und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich da besetzt wurde. Und es wurde wohl auch so auf mich dann geschrieben. Also sie haben das dann, hat mich einer gesehen und meinte dann, die passt da gut rein, einfach von der Art her.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind ja nicht die Norm. Dieser Ort, der ist ja auch letztlich Treffpunkt derer, die von der Mehrheitsgesellschaft als anders wahrgenommen werden, nicht nur wegen der Sexualität. Kennen Sie dieses Gefühl auch, irgendwie nicht zu passen?
Ich hoffe, das kennt jeder so ein bisschen. Es klingt zwar böse, aber es bringt einen so ein bisschen auf den Boden, ne? Und es macht einen auch demütig, dass man, und man fängt auch an, drüber nachzudenken, weil wenn man die ganze Zeit hofiert wird von allen und alle dir sagen, du bist toll, du passt hier rein, dann bleibt man vielleicht ein bisschen blöd, ne? Oder man kann nicht hinter die Kulissen schauen, und das ist oft passiert. So wie ich aussehe, sieht keine Sängerin aus oder oder wenn nur Wagner Klassik oder ja, sing doch mal ein Gospel oder wenn ich ja oder
jetzt, wir machen jetzt ja gerade Radio, und wer Sie noch nicht kennt, also da müssen Sie sich vielleicht selbst kurz beschreiben, damit jeder da ein Bild hat oder eine Vorstellung.
Ja, ich hatte mal so einen Radiomoderator, da war ich noch gar nicht so dick, der meinte dann, beschreiben Sie sich doch mal. Und dann habe ich gesagt, ich bin humorvoll, ich bin spontan, ich bin Mutter. Und dann meinte er, Sie füllen ja den Sessel ganz schön aus. Oh. Da habe ich gedacht, der ist aber auch ganz gut dabei. Und da war aber, hat er kurz einen Schluck Wasser getrunken. Und, oh nein, wir sind alle nicht dick. Also ja, es gibt dicke Menschen und ich bin dick, aber ich bewege mich wahnsinnig gern. Man sieht es nicht. Wie gesagt, Kletterstange 1.
Ja. Und wer Sie auf der Bühne erlebt hat, der wird es auf jeden Fall bestätigen können. Also das ist sensationell, wie Sie über die Bühne sich bewegen. Chaoshüter, so heißt Ihr Programm, zu dem Sie sich gerade bewegen über die Bühne. Und das ist ja nicht in dem Sinne gemeint, dass man sich vor dem Chaos hüten soll, sondern dass das Chaos schützenswert ist. Warum?
Ja, also das Chaos ist schützenswert. Ich versuche da so ein bisschen eine Lanze zu brechen für das Chaos, weil jetzt fällt mir übrigens die Beschreibung ein von mir. Daran merkt man, dass ich ein bisschen chaotisch bin. Ich glaube, ich bin ein Chaot mit einer großen Sehnsucht nach Ordnung, um das mal so zu beschreiben. Und das, dieses Anrammeln immer wieder hat mich dazu gebracht, dass ich gedacht habe, man muss das mal übersetzen. Denn alle, die künstlerisch arbeiten, alle, die auch mit, sagen wir mal, Jugendlichen arbeiten oder Kindern, alle Forscher, alle Menschen, die neu denken, alle, die über Grenzen gehen, alle, die sich viel bewegen im Geist und Kopf und ausprobieren, ins Risiko gehen, ins Abenteuer, die arbeiten alle mit Chaos. Und das heißt, wenn ich auf eine Bühne gehe und es ist im weitesten Sinne sehr nachvollziehbar, dann in der volkstümlichen Musik ist eben weniger Chaos, weil die Leute dann noch mehr Sehnsucht nach Ordnung haben. Aber dann darfst du ein bisschen die Sehnsucht weg. Ne? Du nimmst also so einen festen Beat, einen Viervierteltakt, dann haust du was Keckes mit rein, damit sie nicht das Gefühl haben, sie wären super alt. Und dann, wenn man sich aber die Texte anschaut, auch Helene Fischer oder Wolfgang Petri und alle, wie sie alle heißen, da kommt immer ganz viel Chaos vor. Also Wörter wie Tanz, Abenteuer, Reisen, Sehnsucht, das ist alles, was einen emotional bewegt, was einen schubst, was einen provoziert. Provokation kommt in der volkstümlichen weniger vor. Ne? Und dann gibt es ja noch auch die unterschiedlichen Alter. Also die Jugend, die sagt, okay, das ist die Ordnung, so haben es meine Eltern etabliert auch ein Wort der Ordnung, die dann sagen, was gibt es noch, wie kann ich noch leben, was ich denke, ich bin jetzt meine eigene Ordnung. Und dann gibt es halt diese große Sehnsucht nach Chaos, ne? Die dann, die Musik muss so laut sein, dass die Milz schmilzt, es muss alles anders werden. Es gibt natürlich, das ist jetzt alles, sind Gedankenmodelle, es gibt natürlich auch alles andersrum. Wenn die Mutter ein totaler Hippie ist, dann wird das Kind vielleicht Berufssoldat oder Steuerberater. Und auch Steuerberater können chaotisch sein. Und ich wollte nur sagen, das Chaos ist auch sehr, ist eben die Kreativität auch.
Und Sie haben ja gerade gesagt, es gibt auf der anderen Seite ja auch bei Ihnen dann trotzdem die Sehnsucht nach Ordnung. Und vielleicht ist ja Humor auch so eine Art, mit dem Chaos dann umzugehen, ne?
Genau, Humor ist ein großes Thema, ist Chaos, weil man erzählt eine Geschichte, die ist nachvollziehbar, die Leute folgen, und an der Stelle, wo man lacht, also wo die Pointe kommt, da wird man getäuscht, das heißt, da geht es in eine andere Richtung, da passiert nicht das, womit man gerechnet hätte, und an der Stelle hat man die Chance, man kann lachen oder man kann sagen, was, wieso, hast du erst die Szene erzählt und jetzt kommt plötzlich was ganz anderes, du bist bescheuert, das ist überhaupt nicht lustig.
Ja, damit arbeiten Sie sehr auf der Bühne, vor allen Dingen in verschiedenen Rollen. Und damit wir vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen von Anna Mathieu, habe ich einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Und zwar aus der MDR-Radio-Kolumne, Hörschnitzel heißt die. Und da geht es um die Stimme, die auch sehr wichtig ist bei den Bühnenshows von Anna Mathieu.
Manchmal stelle ich mir vor, wie ein Sänger mit der Stimme, die er beim Singen benutzt, beim Bäcker Brötchen bestellte.
I'm your private dancer, dancing for money. I do what you want me to do.
Zwei Mohnbrötchen und eine Laugenstange, bitte.
Mein Freund, der Baum. Sie brauchen das nicht einpacken, ich esse es gleich so.
The piano has been drinking. Gibt's ja auch mit Käse.
Sag mir na, mir na, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Sag mir na, mir na, zengale, wam, this time for Africa.
Haben Sie freitags auch auf oder nur samstags?
Manche designen ihren Sound wissentlich, beispielsweise ich beim Kolumne-Einsprechen. Oder Frauen in dunklen Spielungen, die nur darauf warten, gefragt zu werden, was sie sonst so treiben.
Ich bin Schauspielerin und Sie sind sicher Gabelstaplerfahrer. Aber reden wir nicht von Ihnen, reden wir mehr von mir.
Wir reden heute über Anna Mathieu. Wie gelingt es Ihnen so mühelos zwischen den Stimmen umzuschalten?
Ist Ansatzrohrgymnastik. Also jetzt die Zeit bestimmt nicht, da klinge ich selber wie so ein Bär. Und wenn man mich sehen würde, ich sehe auch gerade aus wie ein Bär. Aber das ist, ja, wo ist die Zunge? Und das ist einfach das Spielerische. Also man hat auch nachgewiesen, dass wenn jetzt man jetzt Gesangslehrer ist, du kriegst einen Gesangsschüler. Und die haben immer eine bestimmte Stimme, mit der sie sich gefallen. Das heißt, jeder Mensch hat versucht natürlich, sich so ein bisschen auch selber mit der Stimme darzustellen. Ne? Und dann bekommst du schnell mit, auf was die Schüler stehen, was sie für Vorbilder haben. Also wen die ungefähr hören, das hört man dann schon ein bisschen raus. Ob man es sehr dunkel singt oder sehr hell.
Und das... Ja. Und Sie haben ja eben auch diese ausgebildete Stimme, von der wir uns jetzt auch nochmal als Sängerin überzeugen können. Anna Mathieu mit Innerer Garten, so heißt ihr aktueller Song. Und den hören wir jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur.
Mein Herz rast, die Zeit rennt. Schon ein Jahr vorbei, hab'n Sommer verpennt, kein Urlaub möglich. Ich wollte mal raus, nach Frankreich, Barbados, Peru oder Laos. Alles liegt brach, viele holen sich einen Hund. Hast du Symptome oder bist du gesund? Homeoffice, Homeschooling, alles ist home. War das nur ein Nieser oder war's ein Symptom?
Innerer Garten von Anna Mathieu, unserem Gast heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Bisschen auch eine Hommage an Erika Krause und ihre Sendung Du und dein Garten, aber vor allen Dingen natürlich ein Song über die Bedeutung der Fantasie. Die ist für Anna Mathieu systemrelevant. So moderieren Sie diesen Song zumindest auf der Bühne an. Was meinen Sie damit?
Ja, ich meine damit, dass man... Wenn man seine Vorstellungskraft nicht gut füttert, dass man dann auch ein schlechterer Mensch wird oder ein ängstlicherer Mensch wird. Das heißt, jeder fickt sein eigenes Hirn. Das heißt, wir müssen, wenn wir brach liegen oder wenn zum Beispiel da die Häuser weggeschlammt werden in Köln oder wenn jetzt ein Krieg kommt, man ist hoffnungslos und man muss sich selber motivieren, aus einer schlechten Sache was Gutes zu schaffen. Und wenn man dann aufgibt, dann kann man sich direkt hinlegen.
Also sich so vorstellen, wie es werden kann.
Man braucht eine Vision. Man braucht eine Vision für das, was noch nicht da ist. Und das muss man lernen, neu denken. Dass man sich, ja.
Ja. Ich wollte jetzt gar nicht abbrechen, aber wollte gerade quasi dann vom Inneren zum Äußeren Garten kommen, denn Sie sind relativ ländlich aufgewachsen im Süden von Dresden. War das so idyllisch, wie man sich eine Kindheit auf dem Land vorstellt?
Es war noch kein Land, es war also Vorstadt, direkt Stadtgrenze Dresden-Süd, aber die Kühe waren um die Ecke. Also wir hatten auch Fliegen in der Küche, es war völlig normal. Und die Kühe haben sich immer mal auf unsere Straße verlaufen und man konnte dann auf getrockneten Kuhfladen, die im Sommer die Straße lang rutschen und schauen, wenn da mal so ein besoffener LPG-Mitarbeiter da mit seinem Mofa irgendwie ausrutschte oder so. Das gehört jetzt nicht her. Nur mein Bild angefangen sehen, denn das ist wieder das Chaotische, wo ich mich dann selber einfangen muss. Und dann gibt es da Ritalin, aber ich nehme das Zeug nicht. Ne? Aber,
und Schadenfreude, normalerweise kennen Sie dieses Gefühl auch gar nicht. Das können wir auch festhalten.
Ich war ein erschrocken. Ich war gerade in meiner Kindheit, habe mir vorgestellt, wie der, was ich da immer gesehen habe und weiß noch, dass ich einmal so lalala aus dem Dachfenster rausschaute und da stürzte dann ein Motorradfahrer und blieb liegen. Und das ist ja so kein normales Bild. Ne? Und dann sagt man irgendwann, Papa, da liegt ein Mann. Ja, und der blieb da einfach liegen. Aber alles gut, da war nur besoffen, ist hinten mit seinem Mofa hingefallen, ist aufgestanden, weitergefahren.
Und so ein Bild brennt sich auf jeden Fall ein, weil Sie gerade gesagt haben, LPG-Mitarbeiter, also Sie sind Jahrgang 77. In Ihrer Kindheit gab es die LPGs natürlich noch und dieses Haus, aus dem Sie da rausgeguckt haben, das war ein Mehrgenerationenhaus, kann man sagen. Ihre Großmutter hat, glaube ich, da gelebt, Ihre Eltern, Ihre drei Geschwistern, alle unter einem Dach. Wie war da das Zusammenleben? Wie hat das funktioniert?
Ich fühle mich total gut betreut von Ihnen. Ich merke so, dass Sie so ein sehr guter, strukturierter Mensch sind. Sie können so Chaoten wie mich sehr gut zusammenfassen. Ich mache einfach die Geräusche und Sie fassen das zusammen und Sie bringen es immer auf den Punkt. Weil ich kann es tatsächlich mehr spielen, aber wo sieht man meine Hände im Radio? Na, aber wie war die Frage?
wie das zu Hause bei Ihnen dann abgelaufen ist, also wie dieses Zusammenleben dieser drei Generationen da funktioniert hat. Gab es da Stress oder war das alles entspannt?
Ja, es gab immer mal Stress, weil natürlich meine Mutter die Tochter ihrer Mutter war. Für mich war es interessant, vielleicht hätte ich auch Psychologie studieren können, weil ich gesehen habe, wie meine Mutter die Tochter ihrer Mutter war und mein Vater, der Dazukömmling, und meine Großmutter hielt da so ein bisschen das Zepter in der Hand und war sehr, man könnte fast sagen, so ein bisschen Pfarrers Etepetete, aber ganz niedlich. Also die war immer sehr, sehr kultiviert und kannte alle Kantoren beim Namen und belas sich über Ungarn und schrieb in Stenografie immer mit, was gerade im Fernsehen gesagt wurde. Das wurde mir dann nach der Mittagspause, wenn ich dann mal zu Hause war, vorgelesen. Ich durfte unter dem Stubentisch meiner Großmutter sitzen, heimlich, und durfte die alten Filme mit anschauen. Ich war die Antennenbeauftragte. Also wir hatten ja einen Drecksempfang in Dresden. Aber ich
Teil der Ahnungslosen.
Teil der Ahnungslosen, ja. Ich wusste ja nicht, dass ich aus dem Teil der Ahnungslosen bin. Das wurde mir dann von außen irgendwann erzählt. Ich wusste gar nicht, dass wir hätten Westfernsehen sehen können. Was wäre aus mir geworden?
Ihre Eltern, die waren ja beide Musiklehrer. War das dann für Sie irgendwie auch selbstverständlich, dann Instrument zu lernen? Oder mussten Ihre Eltern da schon so ein bisschen Druck machen?
Nö, das lag ja überall rum, Instrumente. Meine Mutter hatte selber so ein Flötenbrett gebaut, da hat sie Nägel reingeschlagen, überall abgeschnittene Strohhalme draufgesetzt und dann hat sie die ganzen Flöten hingestellt. Dann hatten wir so Schubladen, da waren die ganzen offenen Instrumente drin, Klavier stand rum. Ich habe bei Zeiten improvisiert, aber meine Großmutter kam dann von hinten immer geschlichen und hat versucht, mit den Klavierdeckel auf die Finger zu hauen und hat dann immer, oder hat dann aus der Küche gebrüllt, es gibt Noten! Also, zu spielen, das war wahrscheinlich auch sehr anstrengend. Aber so bin ich eben dann auch zur Impro gekommen und wir hatten ja vor allen Dingen Schallplatte, habe dann immer versucht, Beatles nachzuspielen. Also ja.
Und es waren ja wirklich auch zig Instrumente. Also Klavier habe ich mir noch aufgeschrieben, Blockflöte, Querflöte, Geige, Akkordeon. Dann haben Sie auch gesungen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen in der Schule angekommen, dass Sie so musikalisch waren?
Wir müssen kurz revidieren, das sind nicht alles die Instrumente, die ich spielte. Also bei mir war Klavier, Blockflöte, Querflöte. Akkordeon. Meine Geschwister spielen weit mehr und sind dann aber erstmal auch direkt Informatiker geworden, der eine.
Um sich erstmal abzusetzen.
Genau, so, das schwarze Schaf der Familie wird erstmal Informatiker. Und der andere hat Bratsche studiert und hat gesagt, so, und jetzt werde ich auch Informatiker, das kenne ich auch noch nicht. Und meine Schwester hat zweite Geige in Wiesbaden im Orchester, also die ist mit drei direkt an die Geige gefallen, hat auf dem Schoß gesessen bei meiner Mutter, die hat Flötenunterricht gegeben und das erste Wort war Fiss, ja. Ja, und mein Vater hat Gitarrenunterricht gegeben zu Hause, also...
Also für Sie war das alles selbstverständlich und die Mitschülerinnen und Mitschüler fanden das auch gut, wenn Sie dann mit Ihren Instrumenten angerückt sind, oder war das in der Schule dann kein Thema?
Ich bin nicht mit Instrumenten angerückt, aber manchmal gab es dann so müde Sätze wie, na Anna-Maria, willst du das Lied noch singen oder willst du deine Eins gleich bekommen? Und dann wurde das so schlecht gemacht. Und dann habe ich, naja, dann singt man das und dann ist man extra aufgeregt, weil alle sagen, ach, die kann eh singen. Und dann kriegt man eine 2, weil man den Text, weil man sich verhaspelt hat. Bei einem Baum ein Kuckuck. Simsalabim, bam, I'm a scared man. Nein, okay.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Musikerin und Kabarettistin Anna Mathieu. Wir haben gerade schon gehört, sie ist in Dresden aufgewachsen, Jahrgang 77. Und ihre Eltern, die waren beide nicht in der SED, haben sich im Neuen Forum engagiert, sind zu den Demos vor der Wende 1989 gegangen. Inwiefern haben Sie das als Kind mitbekommen?
Wir wurden erstmal ferngehalten, aber es wurde dann immer mehr. Also es gab dann auch halt die Ansage, dass wenn sie nicht nach Hause kommen, dass ja meine Großmama da wäre, was ich nicht ganz verstanden habe. In der Zeit sind dann auch ungefähr, ich habe dann mal gezählt, 8 Freunde in den Westen abgehauen. Es wurde in der Schule nicht drüber gesprochen. Die fehlten dann einfach. Und irgendwann, also es kam dann auch so, wir hatten ja zu Hause immer viele Leute zu Besuch. Mein Vater hatte so einen Chor, da hatten wir auch viele Männer, die sich da fehlen ja sonst immer im Chor, aber wir hatten viele Männer. Wir haben dann auch 88 ein Telefon bekommen, installiert von 5 Leuten, als nur mein Bruder da war. Also es war eine interessante Zeit und meine Eltern haben irgendwann dann erzählt, also dass es eben einen Geheimdienst gibt und dass es eben sein kann, dass man sich mit dem auseinandersetzen muss. Und dann haben wir, das war ja auch fast schon, ja, es sind viele Sachen, die mir dazu einfallen. Also,
das kann einem doch vor allen Dingen als Kind auch sehr beunruhigen und Angst machen, allein dieser Satz, also wenn wir nicht nach Hause kommen, Oma ist ja da. Wie haben Sie das empfunden?
Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, als sich Patricia Kowalski von mir verabschiedet hat und gesagt hat, ich hatte Handball und sie hat gesagt, sie hat mich gefragt, was würdest du machen, wenn ich mal nicht da bin? Und am nächsten Tag war sie nicht mehr da.
Patricia Kowalski war ihre Freundin.
Und sich nicht verabschieden. Die Eltern sind in den Westen abgehauen und die hat sich wollte und hat mich gefragt, ob ich mit ihr einen Ausweis holen gehe. Und das war es dann. Und dann war ich mit ihr Ausweis holen, dann bin ich zum Handball und am nächsten Tag war sie nicht mehr da.
Aber genau. Man merkt schon, dass sie das heute auch noch anfasst.
Ja, traurig.
Gab es denn sonst spürbare Auswirkungen auf ihr Leben oder das Leben ihrer Eltern, weil sie sich eben engagiert haben? Oder war da eben diese diffuse Gefahr irgendwie einfach nur da und präsent?
Das ist ja nicht meine Sache gewesen. Es war ja die meiner Eltern. Aber wir hatten dann einen Regisseur, der ist übrigens aus West-Berlin, der Linhard Frafschin, der hat von uns aus dann recherchiert für sein Buch und seinen Film. Der Blaue hieß der und es war ein Film, der erste Film über die Stadtsicherheit mit Ulrich Mühe und Manfred Krug in der Hauptrolle. Und er hat von uns aus immer recherchiert und hat mit meinen Eltern gemeinsam abends gesessen und hat die Gespräche ausgewertet. Und er hat also vom kleinsten Spitzel bis zum großen General alle interviewt, die sich haben interviewen lassen. Und da war ich dann auch immer, war ich selber Spitzel als Kind, habe dann immer mit gelauscht und fand das sehr interessant. Also hat so Fotos gezeigt und sagte, was meint ihr, wer ist hier der Spitzel und wer ist hier der jedenfalls, und das hat mich halt sehr, sehr, sehr geprägt. Ich war so, also 12, 13, diese Zeit, dass ich halt darüber nachgedacht habe, was ist denn eigentlich mit so einem Regime, ne? Meine Großmama, 22 geboren, man fragt dann auch, was war mein Großvater, der war Pfarrer, aber dann fragt man auch, der war ja auch im Krieg, hat der Menschen umgebracht, war das ein Nazi? Kanntest du Juden? Warum wusstet ihr denn nichts von diesen Zügen, ne? Also, und dann fragt man seine Eltern, was ist denn, also Staatssicherheit oder warum, was passiert, wenn man nicht in der Partei ist oder passiert es denn allen, aber die sind so ganz nett und also man denkt über, ist es jetzt braun, ist es rot und dann gibt es Leute, die waren schon Lehrer zu Nazi-Zeiten und dann waren sie später immer noch Lehrer, also was gab es auch. Also,
Sie waren ja dann auch tatsächlich, also Sie haben das ja nicht nur mitbekommen, sondern Sie waren auch an einem, ich möchte sagen, historischen Moment dabei. Das war dann schon nach dem Mauerfall Ende Dezember 89 auf der Bühne im Schauspielhaus in Berlin mit 12 Jahren da auch. Da haben Sie an diesem berühmten Konzert unter der Leitung von Leonard Bernstein mitgesungen, wo die Ode an die Freude in Ode an die Freiheit umgedichtet wurde. Wie kam es denn dazu?
Ich war als Kind im Philharmonischen Kinderchor 6 Jahre und da hattest du 3-mal die Woche Chor und dann hattest du noch Konzerte, Schülerkonzerte oder auch Konzertreisen und das war recht anspruchsvolles Repertoire und den Chor gibt es ja auch immer noch. Und da, ja, das war der Kinderchor war aus dem Osten, der Erwachsenenchor war aus dem Westen. Dann waren, glaube ich, noch New York Sinfonieorchester und London Sinfonieorchester war beteiligt und Leonard Bernstein, genau. Und das war so eine Art Zeichen.
Wir reden gleich weiter drüber. Wir hören mal kurz rein, damit jeder diesen Moment nochmal vor Ohren hat im Prinzip. Freiheit, schöner Götterfunken, statt Freude, schöner Götterfunken. Die berühmte Aufführung von Beethovens 9. im Dezember 1989, bei der Anna Mathieu eben als 12-Jährige mitgesungen hat. Was für Erinnerungen ruft das heute bei Ihnen wach, auch gerade wenn Sie so einen Ausschnitt nochmal hören?
Ich fange an zu heulen.
Das wollte ich nicht.
Nein, das sind ja wirklich viele Dinge, die gerade passieren, auch mit dem Krieg. Und man ist dann natürlich aufgewühlt, weil es einen beschäftigt. Immer diese Umbrüche und man denkt, ich bin halt damit aufgewachsen, dass ich habe als Kind Polacek die Aufbaubande gelesen und ganz für Anne Frank und auch die Cousine von Anne Frank hat auch noch ein Buch geschrieben. Und man beschäftigt sich damit, mit diesem Krieg und man möchte, dass sowas nicht passiert. Und das war eigentlich immer mein Ansinnen. Also ich habe in irgendeinem Interview mal gesagt, Dummheit an der Macht ist das Schlimmste. Aber es gibt ja nicht nur Dummheit an der Macht, es gibt einfach auch radikale Machtbesessene oder einfach Strategen und die über Leichen gehen. Und da passiert eben ganz viel. Ne? Also wenn wir das jetzt alles so in diesem Interview abarbeiten und nehmen also die Kindheit und bis heute, also da ist, das bewegt einen.
Ja, ja, und das ist natürlich wirklich auch die Aktualität, die einen dann in diesem Moment dann auch wieder irgendwie trifft, ne?
Ich finde halt, sich für das Leben zu entscheiden, statt für den Tod, also auch im Kleinen, also ich würde nie Suizid begehen, ich würde dann immer noch sagen, okay, wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was ich machen soll, dann biete ich mich an und mache ehrenamtlich irgendwas, dann helfe ich halt Leuten, ne, um einen Sinn im Leben zu finden. Und das Wort Gutmensch ist für mich zum Beispiel auch kein Schimpfwort. Ich finde, man sollte immer versuchen, wenn es einem gut geht, irgendwas davon abzugeben, ne? Und nicht rein rechnerisch, sondern weil es sich einfach besser lebt, wenn man sich gegenseitig wahrnimmt. Und ich denke, dass eben auch das, was Kreative machen, dass es immer so extra gehalten wird, dass die Leute sagen, ja, ich muss hier malochen und andere sind Künstler. Ich kenne auch Malocher, zum Beispiel einen CNC-Fräser, ehemaligen, der macht wahnsinnig tolle Kunst. Ja, also es ist eigentlich wichtig, dass jeder Mensch etwas findet, wo er sich ausdrücken kann und wo er einen Zugang hat, wo er empathisch wird. Und Kunst ist für mich auch visuelle Philosophie. Also man übersetzt, man gestaltet was, man beteiligt sich am Miteinander, am Leben, am Gemeinsamen. Und natürlich gibt es ja auch Sachen, die manche nicht sofort verstehen, muss ja auch nicht jeder alles verstehen, aber Kunst ist so oft auch, wo die Leute denken, also es gibt halt eine wirkliche, so eine Wirtschaftszweig, Kunst, wo es einfach nicht echt ist.
Was hat Sie denn in Dresden gehalten?
Mich hat in Dresden gehalten erstmal, dass ich einen Sohn hatte, der noch nicht in dem Alter war, wo, also der hatte ein gutes Umfeld hier und ich hatte ja einen Beruf, wo man ganz viel tourt und das war ganz gut, dass er dann meine Eltern hatte, seinen Papa hatte und seine Freunde, seine Schule und da bin ich dann immer wieder ins Nest gefallen. Und da hatte er das, war nicht so eine Mutter-Kind-Sache, dass ich dann irgendwie ihn da verschleppt hätte. Und dadurch, dass ich Deutschland, Österreich, Schweiz sehr viele Touren habe, jeden Monat fällt mir das gar nicht so auf, dass ich noch in Dresden bin. Aber
wobei das ja auch schlimmer kommen könnte, müssen wir an der Stelle festhalten. Und es ist natürlich ganz interessant, wenn ich Dresden sage, da haben wahrscheinlich jetzt alle erstmal dieses berühmte Altstadtpanorama im Kopf. Der berühmte Canaletto-Blick vom rechten Elbufer aus mit der Kuppel der Frauenkirche und der Augustusbrücke. Es gibt aber auch die Dresdner Neustadt, die sehr bunt ist und auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ihr künstlerisches Zuhause oder ihre Wurzeln sind. Was zeigt diese Neustadt aus?
Es ist mittlerweile gar nicht mehr so die Neustadt, weil es ja auch gentrifiziert mit, also es ist jetzt das Hechtviertel und es ist Pieschen und es ist, wird auch Mitten sein. Also es ist einfach da, wo Menschen noch nicht so viel Geld haben, um Miete zu bezahlen, wo man sich mehr mit aufeinander angewiesen ist und deswegen auch mehr miteinander lebt und sagt, sag mal, hast du noch Milch da? Ich habe gerade keine Kohle für Mehl oder so, ne? Und wo man noch viel ausprobiert und sich wo noch viel passiert, weil man eben noch sehr lebendig ist, wo man nicht auf seinem Besitz sitzt und sagt, mein Haus, mein Garten, mein Pool. Und dann die Hände drum hält und große Buchsbaumhecken langsam wachsen lässt und falls Fremde kommen, ne, dass ihm nichts weggenommen wird. Oder dass man sagt, so, ich habe es geschafft, ich hänge jetzt einen Jahreszeitenkranz an meine Tür und warte, dass ich dass was Tolles im Fernsehen kommt und dann gehe ich noch einkaufen. Also dieses Konsumieren, das ist in kreativen Kreisen eben nicht so. Da ist noch viel Weggehen und miteinander sich austauschen.
Ja, ich glaube, eben wirklich eine sehr bunte und sehr offene Szene. Sie haben sich ja auch immer für Geflüchtete, eben auch mit vielen Menschen in Dresden zusammen eingesetzt. Nun ist aber auf der anderen Seite Dresden bundesweit dann oft damit konfrontiert, dass gesagt wird, ja, Dresden, das ist ja Pegida. Ärgert Sie das?
Ja, ich bin ein bisschen traurig drüber, aber die haben das, Pegiden haben das so ein bisschen als, man fällt so gern ins Loch und wir sind ein Tal.
Die kommen zum größten Teil aus dem Umland.
Ja, sicher auch viele aus den Randbezirken. Und da gibt es, man muss immer sehen, wer ist jetzt schuld an der Misere? Sind es wirklich die Flüchtlinge oder wovor hat man Angst? Man hat Angst vor dem, was man nicht kennt.
Sie haben ja tatsächlich auch die direkte Begegnung mit Pegida gesucht, sind dahin zu den Demos. Was haben Sie sich davon versprochen?
Ja, ich dachte, man muss auf jeden Fall dagegenhalten und das stimmt ja auch, aber ich habe gemerkt, dass ich dann von einer wahnsinnigen Wut angesteckt wurde. Also ich habe das 3-4 Wutanfälle bekommen, jedes Mal, wenn ich da war, also richtig schlimme, also so eine ohnmächtige Wut.
Wie war das dann? Wie hat sich das dann bemerkbar gemacht?
Einmal einen ganz lauten Schreiexzess. Da habe ich gedacht, ah, ich bin ja Sängerin, ich kann stützen, ich sage denen jetzt mal, was ich denke. Aber das ist auch so, man tauscht da irgendwelche kurzen Sätze aus, dann kommt Gelächter oder die Antworten was, aber erreichen tut man sie damit ja nicht. Und ich denke, das geht nur, ich denke trotzdem, man muss immer im Gespräch bleiben und wenn jemand, ob er jetzt nölt oder irgendwas, solange man sich nicht die Birne einhaut, muss man drüber reden. Und es gibt sicher auch Gründe, warum sich Leute auf die Straße stellen. Es gibt immer Gründe und man muss nur sehen, also dass diese Schuldzuschieberei und diese einfachen Lösungen, die sind es und dass sie dann auch immer hasserfüllter werden. Und dann gab es ja wirklich auch Schilder mit irgendwie ab nach Auschwitz. Ich glaube, es hackt, sagt der Dresdner dann. Also geht's noch? Also das ist unglaublich. Und ich saß da mit meinem Kumpel Hamoud da, sitze beim Döner und da kommen die da von der Demo und er im schicken weißen Shirt noch mit Bügelfalte neu gekauft. Komm Schatz, heute gehen wir mal zur Demo. Jetzt machen wir mal was ganz Wildes. Und ich denke, könnt ihr euch auch vorstellen, dass man sich auch anders treffen kann, als dass man sich gemeinsam einigt, dass das der Feind ist? Könnt ihr euch auch vorstellen, dass man die Leute einlädt, dass man so ein Begegnungscafé macht, dass man sagt, hey junger Mann, wie wär's mal, kannst du bei mir mal die Hecke schneiden oder so, was ist mit deinen Eltern und dass man sich einfach anders begegnet, weil wenn man die Jungs, die alle geschickt wurden, weil die Eltern nicht wollten, dass die an die Waffe kommen, allein lässt, dann treffen die sich in Gruppen und machen Mist.
Aber, wenn Sie das so erzählen, also dass man tatsächlich sich begegnet und an anderen Orten trifft und sowas, haben Sie tatsächlich Hoffnung, dass das funktionieren kann? Weil Sie haben ja gerade selbst diesen Hassstrudel beschrieben, in dem man sich da begibt. Da ist ja auch schwierig, da wieder sich zu entstrudeln.
Doch, ich wurde sehr gut entgestrudelt. Ich bin dann immer ins Montagscafé gegangen. Ich habe dann, da war so eine Gruppe im kleinen Haus, sehr unterschiedliche Menschen. Ich dachte, was sind doch keine Schauspieler, was machen die denn hier? Ja, wir wollen uns als freiwillige Deutschlehrer anmelden. Und dann habe ich gesagt, das mache ich mit. Und dann trifft man diese Leute und dann kriegt man mit, hey, die brauchen Fahrräder oder die, das sind noch Frau und Kind in Syrien. Oder schau mal, ein Berufsschullehrer meinte, denkt ihr, wir wollen hier bleiben? Guckt ihr das mal an. Ich habe hier ein 40 Quadratmeter Wohnzimmer und ich liebe mein Land. Da macht ihr Urlaub. Ich will nach Hause. Also, es ist doch nicht so, dass wir hier kommen und sagen, juhu, jetzt lecken wir euch den Beton von Wänden. Also, und wir sind oh, das ist ja so ein schönes Wetter hier in Deutschland. Ich wohne am Meer, ich will zurück. Also,
ja, also mehr das, wirklich Begegnungen schaffen, mehr Möglichkeiten für Begegnungen schaffen und dann natürlich auch hoffen, dass jeder bereit ist, sich auf diese Begegnung einzulassen.
Ja, und es gibt ja auch genug Leute, man muss jetzt nicht jeden Tag den Begegnungen schaffen, man kann sich auch mal zurückziehen. Aber statt irgendwie auf die Straße zu gehen und irgendjemanden zu hassen, da ist mir einfach, das Leben ist echt zu kurz. Das werden viele noch merken, das Leben ist einfach zu kurz.
Sie setzen sich ja auch sehr humorvoll mit den sehr Rechten, so möchte ich das jetzt mal vorsichtig umschreiben, auseinander in Ihrem Programm. Aber das ist natürlich dann vielleicht dann auch so eine Geschichte, wo die sich vielleicht wieder nicht verstanden und lächerlich gemacht fühlen und auch nicht unbedingt dann Schritt zum Dialog, oder?
Also in den Nummern, die ich auf der Bühne mache, sind das, das glaube ich, wird das ganz gut abgefangen. Also einer heißt Schrunzenpflug, also Dada gegen Goliath, wo sie versuchen, sich zu verstecken vom NSA und dann fangen sie an, ihre Sprache umzustellen und am Ende kommt dann Eda da raus. Das ist auch inspiriert von so einem Flohmarktgang, als ich gesehen habe, dass da ein selbstgemaltes Hitler-Porträt auf dem Flohmarkt dahingestellt hat. Da habe ich gefragt, entschuldigen Sie, was kostet denn der Hitler? Hat er gesagt, 20 Euro. Und da habe ich mir vorgestellt, wie er dann so immer so 5 bis 10 Hitler-Porträts macht für den Flohmarkt in Dresden. Ah, die gehen ganz gut. Ja, grün ist alles, ich muss nochmal los. Also, sorry, aber ich übertreibe das natürlich und da kommen auch, ich nehme das einfach von verschiedenen Personen, übertreibe das und packe das in Geschichten. Da wird keiner direkt vor den Kopf gestoßen. Aber vielleicht merkt man dadurch, dass es einfach irre ist. Also gerade die Leute, die dir dann zeigen wollen, dass du irre bist, die verziehen ihr Gesicht so dermaßen und dass sie gar nicht mehr merken, dass sie selber irre sind, während sie diese Fratzen machen und sich darüber aufregen.
Ein Amateur. So. Und wer das tatsächlich mal persönlich erleben will, den empfehlen wir jetzt Ihre Tour, Chaoshüter. Sie sind das ganze Jahr unterwegs, Hamburg, Freiburg, Herrenberg, Jena, Bochum, überall in Deutschland zu sehen. Wir sind leider schon am Ende der Sendung. Danke für das Gespräch heute Vormittag.
De rien.